Dann reden wir doch jetzt mal wieder ganz spontan über
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medientheke.
Ja, herzlich willkommen zur Medientheke, Ausgabe Nummer 4. Und ja, es ist mir eine besondere Freude, diesmal Dr. Christian Steven zu begrüßen. Dr. Christian Steven lehrt hier am Institut für Medienwissenschaft und hat eine Dissertation geschrieben über das interessante Thema Framing the Children zur Konstruktion von Kindheit in filmischen und medienpädagogischen Diskursen. Und des Weiteren, und das führt uns dann auch ein bisschen zum Thema, hat er eine Weiterbildung zum Fiction Producer absolviert, ich glaube im Filmhaus Köln. Und und ist zurzeit dann eben noch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienwissenschaft. Herzlich willkommen, Christian Steven.
Vielen Dank für die Einladung.
Und es ist mir halt ein besonderes Anliegen, dass wir uns halt eben heute über zwei Punkte unterhalten wollen. Nämlich zu einen bietest du hier am Institut halt eben Kurse zur Ideenfindung an, von Stories und Geschichten. Und wir wollen uns halt eben über kreative Prozesse unterhalten einerseits und die Ideenfindung. Und vielleicht kommen wir auch noch ein bisschen zu den gängigen Dramaturgiestrukturen.
Gerne, ja.
Ja, und warum es mich halt persönlich so ein bisschen interessiert, liegt halt eben auch ein bisschen daran, da ich eben ja selber auch als Nebentätigkeit neben dem Podcast hier am Institut und eben meiner Tätigkeit hier für das Institut eben auch ein bisschen schreibe, und deshalb freue ich mich auf den Gedankenaustausch.
Ich mich auch.
Was hat dich vielleicht zuerst am Geschichten erzählen fasziniert, dass du es eben selber machen wolltest?
Ja, das ist vielleicht sogar nicht nur die erste Frage, sondern die grundlegende Frage bei dieser ganzen Diskussion um Stoffentwicklung und Ideenfindung. Die grundlegende Idee dabei ist vielleicht nicht unbedingt das Geschichtenerzählen an sich, also dass man versucht, bestimmte Ereignisse sich auszudenken und in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen, sondern vielmehr eine Art Vision oder eine Art Welterfahrung, Weltvorstellung oder sowas, das zu formieren und dem eine bestimmte Gestalt zu geben, sei es jetzt eben in Romanform, in erzählerischer Form mit Worten oder eben in audiovisuellen Formationen im Film, dass da, ja, wie soll man das sagen, ohne irgendwie poetisch oder pathetisch oder so zu werden, auf jeden Fall, dass man vielleicht so eine Art Ahnung davon hat, dass vielleicht noch nicht alles gesagt oder gezeigt ist, ja, also dass man, egal was man sieht im Kino, im Fernsehen, sonst wo, dass man immer den Eindruck hat, es fehlt was, und ja, dass dieses Fehlen, dass das vielleicht ein Teil von einem selbst ist und dass man das, den Eindruck hat oder das Bedürfnis hat, eben diese Medienlandschaft noch mit einer weiteren Idee zu bereichern oder zu füllen.
Ja, es gibt immer diesen Effekt der Rezeption. Bei mir ist das mehr so dieser MeToo-Effekt. Also, also wenn ich etwas Besseres sehe oder etwas so Gutes sehe, dass ich wirklich einfach nur erstarre, weil ich mir denke, mein Gott, wie hat derjenige das geschafft, etwas so fantastisch umzusetzen, dann macht es einen ein bisschen klein, aber es gibt eben auch den anderen Effekt, wenn man etwas sieht, wo es dann eben hakt oder wo es knirscht und wo man nicht genau, oder bei mir fing es an, dass ich nicht genau wusste, warum etwas nicht gut war, aber ich habe halt gemerkt, etwas war nicht gut, und es hat mich halt interessiert, was steckt dahinter, und ich habe mir halt eben gedacht, irgendwie spüre ich, ich kann das besser, oder ich, meine Stimme oder mein Anteil daran könnte das vielleicht besser machen. Mm, so. Und das ist wahrscheinlich dieser Effekt, den du meinst.
Ja, vielleicht kann man sich das auch so vorstellen wie eine Art Puzzlespiel, dass man, um sich selbst auch zu erfahren, möglichst viele Bestandteile aus anderen Filmen oder aus anderen Medientexten, die man eben rezipiert, zusammensammelt und an bestimmten Aspekten jetzt von Filmen sich selbst oder die eigene Vision irgendwie wiederfindet, ne, und sagt, das wäre ein möglicher Bestandteil davon, und dass man das aber alles, um das zusammenzufügen und ein eigenes konsistentes Werk draus zu schaffen, vielleicht wirklich diesen Schritt wagen muss und sagen muss, ich schreibe jetzt einen Roman oder ich mache jetzt einen Kurzfilm oder ich entwickle mein erstes Drehbuch.
Ja. Ja, ich glaube, da ist was dran, und ein Aspekt davon, jetzt muss ich mal eben kurz hier nachschlagen, einen Moment. Ich habe im Rahmen einer Recherche für einen anderen Podcast nochmal den Sturm und Drang eingelesen und da sprach man dann immer von der sogenannten ja, Geniezeit oder Genieperiode. Und ich glaube, daran krankt manchmal ein bisschen die Konstruktion von Geschichten. Denn was mich eben an dir fasziniert und was man zum Teil eben auch bei vielen, die sich eben mit fiktionalen Geschichten beschäftigen, auch nicht findet, ist, dass du dich auch eben für das Handwerkliche daran interessierst. Und meiner Ansicht nach ist eben das Schreiben und auch diese Ideenfindung, das lässt sich bis zu einem gewissen Grad auch durchaus erlernen. Und diese Geniezeit des Sturm und Drangs hat irgendwie so scheinbar so ein bisschen in die Köpfe so die Idee gesetzt, dass es wirklich nur so ein paar auserwählte Menschen gibt, die das eben können. Mhm. Und da funktioniert das dann halt und man selbst kann es dann einfach nicht. Und deshalb bleibt man für ewig Rezipient und eben nicht Produzent. Und meiner These nach ist das eigentlich nicht so. Es gibt halt eben wirkliche Mechanismen, mit denen man eben vielleicht nicht gerade jetzt Ideen aus der Luft greifen kann, aber zumindest diesen ersten Schritt, diese Idee, den kann man vielleicht auch originär einfach selbst entwickeln, aber dann den nächsten Schritt zu tun, das in irgendeiner Form zu strukturieren, das ist eigentlich das Interessante. Mhm. Und auch das, was eben für mich auch eine handwerkliche Grundlage hat. Siehst du, würdest du das ähnlich sehen?
Mhm. Es gibt diesen schönen Spruch irgendwie, Geschichten schreiben ist zu 1% Inspiration und zu 99% Transpiration. Also dass es eben mehr handwerkliche Arbeit ist, ne, die man reinstecken muss, als wirklich kreative Arbeit. Ich glaube, dass man das vielleicht auch selbst erfahren muss oder selbst für sich ausmachen muss, wie man das gewichten muss oder auch kann, eben von seinen eigenen Fähigkeiten und von seinen eigenen Eingebungen auch her. Ich glaube aber, dass es dass diese Idee, dass man nur mit dem richtigen Handwerk schon auch ein gutes Buch oder ein gutes Drehbuch erstellen kann, dass das zum Teil auch ein Trugschluss ist, weil es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Art von Endprodukt einem vorschwebt, ob es jetzt eben das große, neu erfundene Arthouse-Kino ist, was man da revolutionieren möchte, oder ob es eben ein gut gemachter Tatort ist, den man dann schreiben möchte. Aber ich glaube trotzdem, dass die Grundlage oder der Kern eines gut gemachten Films immer noch sowas ist wie Originalität oder auch Individualität, die eben nur entstehen können jetzt in einem bestimmten kreativen Umfeld und von bestimmten Autoren, die sowas wie Art eigene Selbsterfahrung mit einbringen. Und das wäre dann sowas, dass man eben zuerst fragen müsste, was ist es für eine originelle Idee, die am Ausgangspunkt steht und in welche Form versucht man die eben zu geben, um dann eben möglichst publikumswirksames oder möglichst gut verkaufbares Produkt am Ende herauszufinden. Aber ich glaube trotzdem, dass der Kern oder der Keim von einem guten Film immer noch eine eigenständige, originelle Idee ist.
Ja, da fällt mir immer diese Regel des sogenannten Elevator Pitches ein. Also das heißt, ist die Idee, die man hat, so gut, dass man sie eben in einem Satz zusammenfassen kann? Und sind das eventuell auch so Strukturen oder Möglichkeiten, die du in deinen Seminaren dann aufzeigst? Oder wie läuft die Methodik da ab? Könntest du die vielleicht ein bisschen erläutern kurz?
Genau. Also ich habe jetzt in den vergangenen Semestern dreimal das angeboten hier am Institut für Medienwissenschaft. Ein Praxisseminar, was hieß Ideenfindung und Stoffentwicklung für Film-, Fernseh- und Internetformate. Mhm. Und das hat eben genau an diesem Punkt angesetzt. Also wir haben uns nicht mit den ökonomischen Strukturen beschäftigt und auch nicht mit den Detailfragen, wie schreibt man Dialoge, wie entwickelt man Charaktere, sondern wir haben eben ganz am Anfang angefangen mit der Idee, was kann eine Idee sein, wie kann die aussehen, wo kann die eben herkommen, und haben dann diese Ideen weiterentwickelt und gefragt, in welche Form kann man diese Ideen gießen, also welche Genre bieten sich besonders an, welche Formate bieten sich an, muss es ein narratives Format sein, was nachher rauskommt, was können das für Personen sein, die diese Ideen irgendwie transportieren oder personifizieren, und haben uns dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Und das war dann auch so, dass jeder Student, der da war, ganz individuell festlegen konnte, wie sein Endprodukt eben aussieht, ob es dann eben eine Auflistung des Plots gewesen ist oder ob man sich eher über Fotografien dieser Stimmung dann auch annähert, die einem vorschwebt. Also dass es dann eben darum geht, gegen diese Idee dann nachher auch in eine greifbare Form zu überführen, in einer Textform, die man dann vielleicht nachher auch noch für Bewerbungen oder für andere Aufgaben dann in der Medienbranche nachher vielleicht nochmal gebrauchen kann.
Ja, also ich habe ja quasi so ein mehr so autodidaktischen Weg dahin beschritten, weil es solche schönen Seminare wie deines halt so noch nicht gab. Es gab zwar kreatives Schreiben oder so auch schon mal, aber auch da war wieder so mehr so, dass so die Versammlung der Genies sozusagen, also jeder schrieb an dem großen deutschen Roman und so, und wenn man da irgendwie, also da wurde mir halt nicht beigebracht, wie man das Schreiben erlernen kann quasi, beziehungsweise geschrieben habe ich schon, aber wie man das eben verbessern kann und welche Strukturen dahinter stehen und eben auch wie Ideen vielleicht, wie du schon sagst, eben ausgebaut werden können zu eben einem Text. Und ich bin übers Drehbuch dann eben auch dann mehr zum Roman gekommen. Also ich habe dann den Schlenker gemacht, erst von dem Leseinteresse, dann zu Drehbuchinteresse und dann wieder zurück zum Schreiben. Und da, ich will auf die Strukturen jetzt noch gar nicht eingehen, aber da gab es eben diese Standardwerk Sid Field übers Drehbuch schreiben. Da hat man schon sehr viel gelernt, dass also Dinge, die eigentlich ganz einfach sind, dass eine Geschichte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben muss, sozusagen. Aber das wird natürlich dann auch weiter ausgeführt. Und das hat mich dann auch irgendwann jetzt dann auch zu Kings Buch, also Stephen Kings Buch über das Schreiben geführt, der halt so zwei schöne Szenarien für die Ideenentwicklung gefunden hat. Nämlich also einmal eben, also so hat er das beschrieben, und da habe ich mich halt ein bisschen wiederfinden können. Also entweder hat man auf einmal so eine interessante Szene im Kopf, womit irgendwie eine Geschichte beginnen könnte. Oder man hat eventuell eine interessante Figur, die eben, die man entweder zusammenbaut aus Begegnungen mit Menschen oder, und weil das ist meistens auch im Grunde so etwas, ne? Also in dem Sinne, wie Gene ja kombiniert werden können zu neuen Konstrukten, so gibt es ja eben diese Idee des Memes, also im Grunde da auch ein bisschen der Idee, also dass eben Dinge sich aufgrund von Einflüssen eben neu kombinieren und so eben zu neuen Geschichten dann eben führen. Und wären das zum Beispiel Ansätze, mit denen, also die du dann auch so in, oder waren das dann auch solche Ideen in deinen Seminaren, die ähnlich so sind? Also jemand hatte vielleicht eine interessante Figur und hat die eben ausgebaut oder hat eben so eine Ausgangsszene. Ich stelle mir vor, die und die Figur ist in so einer Situation und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert mit der und warum ist die da und so weiter.
Genau. Ich glaube, gerade in diesem Moment, wo man nach Ideen sucht, die eben brauchbar sind für Medientexte, dass man sich da noch nicht an dem Gedanken der Narration oder der Handlung oder der Geschichte eben festbeißen darf, sondern dass es da wirklich darum geht, um vielleicht eher Impulse oder Ahnungen auch, noch gar nicht um was man unbedingt schon in Worten oder in Sätzen formulieren kann. Und es gibt auch so eine Auflistung von möglichen Ideen, Ideentypen oder von Ideentypen, so wie du sagst, also dass man über Szenen geht, das kann auch wirklich eine ganz visuelle Idee sein, dass man über Anordnungen geht, vielleicht auch über Bewegungsmomente oder Dynamiken in Bildern. Das kann sein Figuren, dass die bestimmt oder dass einem bestimmte Charaktermerkmale oder Dispositionen irgendwie in den Sinn kommen, wie Figuren gestrickt sein können. Das kann aber auch sein, dass Ideen sich entwickeln über bestimmte Orte, Erfahrungen von Orten, dass man sagt, ich weiß es nicht, der Bahnhof zum Beispiel ist ein Ort, an dem unglaublich viele Geschichten zusammenkommen oder der eine unglaubliche Anziehungskraft hat oder der eine unglaubliche Komplexität hat, jetzt eben in den einzelnen Orten, die wieder eingelassen sind in diese große Bahnhofshalle mit den einzelnen Figuren, mit den einzelnen Lebenswegen, die hinter sich haben. Dass man also sagt, dieser Ort hat eine besondere Faszination, besonderes Potenzial eben, was man weiter ausbauen möchte, dann könnte man auch an sowas denken wie Landschaften, die damit reinspielen, die eine bestimmte Atmosphäre oder so mit sich bringen. Musik könnte da auch noch mit reinspielen, dass man sich über Töne annähert, dass man sagt, es entwickelt eine bestimmte Tonfolge, Melodik oder bestimmte Stimmlage, entwickelt eine ganz bestimmte Emotionalität, die ein Ausgangspunkt sein kann eben für dann wieder eine weitere Stoffentwicklung. Also, ne, dass man versucht, so verschiedene Ideentypen zu klassifizieren und sich das bewusst macht. Also, dass es nicht unbedingt schon ein Handlungskonzept sein muss, was eben als Ausgangspunkt funktionieren kann, sondern dass es eben auch über ganz andere emotionale Impulse gehen kann, die man erstmal bewusst wahrnehmen muss. Das ist vielleicht der erste Schritt bei dieser Ideenfindung, dass man also bewusst seinen Alltag, sein Erleben und sich selbst auch wahrnehmen muss und das dann, das wäre der erste Schritt, irgendwie in Worte fassen muss. Also das ist natürlich schon eine Beobachtung, wenn man sagt, bei dem und dem Song kriege ich eine Gänsehaut.
Ja. Ja,
aber der nächste Schritt irgendwie zu beschreiben, warum ist das? Also was liegt in dem Song begraben? Was liegt in mir? Was liegt auch in dieser Situation, in der ich vielleicht diesen Song höre? Was eben zu dieser extremen Reaktion führt? Und dass man dem dann eben weiter nachgeht, dass man das versucht zu beschreiben und dann aber auch nicht nur diesen Medientext, sei es jetzt ein Film oder sei es ein Musikstück, dass man das in der Struktur besser kennenlernt, sondern eben auch sich selbst und seine Reaktionen auf dieses Stück eben in Worte fassen kann. Das wäre so ein erster Schritt und dass man dann davon ausgeht und je nachdem, worauf man dann kommt, sei es, dass eine bestimmte Kombination, also ich halte mich jetzt irgendwie an diesem Musikbeispiel so ein bisschen auf, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz hilfreich, dass man sagt, das Musikstück hat eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Dynamik, Rhythmik, die zu dieser Atmosphäre führt und dass man sagt, okay, die könnte man ja auch versuchen zu überführen jetzt in einen filmischen Text.
Ja.
Das wäre so eine Weiterleitung von dieser ursprünglichen Idee hin zu etwas Neuem, Eigenen, in einem anderen Medium dann vielleicht auch.
Also da fehlt mir zu der Position sozusagen zwei Sachen ein. Also einmal gab es zum Beispiel für mich mal einen sehr schnulzigen Song, ich glaube einer der ersten Songs von Xavier Naidoo, der bei Roger Willemsen damals, als Roger Willemsen noch im Fernsehen eine Sendung hatte, gesungen hat und es ging halt irgendwie, Frei sein hieß der und es ging eben, da gab es so eine Zeile irgendwie, glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weh jetzt, so. Mhm, und also es ging eigentlich mehr so um Freiheit und und ich mache immer gerne Gedankenspiele so, also mit solchen Texten, also ich habe es dann mal umgedreht so, ich habe mir dann gedacht, was wäre, wenn es wirklich jemanden gibt, der das tut. Also jetzt nicht vielleicht eine göttliche Identität, aber dass es irgendwie etwas gäbe, also wie eine böse Macht sozusagen. Und auf einmal hatte ich dann aufgrund einer solchen belanglosen Zeile, die in 100 Leuten 100 verschiedene Assoziationen weckt, für mich halt eben die Assoziation geweckt hat, wunderbar, ich habe eine Idee für einen Verschwörungsthriller. Mhm. So, also über die Ewigen, die in irgendeiner Form und die jetzt bei mir in den Büchern dann auch immer so im Hintergrund auftauchen, die also quasi irgendwie so Weltenlenker spielen sozusagen so. Das wäre zum Beispiel für mich so ein Same von so einer Idee, die sich dann eben immer weiter ausweitet. So.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil es dann nochmal veranschaulicht, dass es eben gerade um diese Gedankenspiele geht und auch um was Intuitives vielleicht, was in einem Kopf abläuft, ohne dass man es bewusst vielleicht sogar formuliert. Also dass sich Assoziationen aufbauen, das könnte damit zu tun haben, was wäre, wenn, vielleicht auch eigene Erinnerungen, eigene Erfahrungen, die sich damit hineinmischen. Und dass dann darüber was Neues entsteht, was man dann oder dem man dann eben auch erstmal einen Raum geben muss. Das heißt, dass man schon bewusst den Alltag wahrnehmen soll, reflektieren soll zwischendurch, um das dann eben, so wie du das jetzt auch gemacht hast, in Worte zu fassen und dann was Neues draus zu spinnen. Und faszinierend ist das jetzt auch eben in diesem Beispiel, dass dann nachher ein Verschwörungsthriller draus entstanden ist, aus dieser Zeile, aus diesem schmalzigen Liebeslied, wo man eigentlich denkt, das hat eigentlich keine Verbindung miteinander, aber dann über diese eigenen Assoziationen dann doch irgendwie.
Ja, und und für mich ist dann so, oder diese Kombination, also bei mir liegt scheinbar, agiere ich stark mit Assoziationen, also zum Beispiel eben die Heldin von meinem zweiten Buch, Das Herz, ist so entstanden, dass ich eben, das habe ich glaube ich auch hier in unseren internen Shownotes auch schon beschrieben, dass ich halt einen Bericht über eine deutsche Auswanderin in den Staaten halt, eine Dokumentation über die gesehen habe, die als Truckerin arbeitet. Und die hat dann halt davon berichtet, dass sie vom Blitz getroffen wurde, als sie so auf einer Sommerwiese also es tauchte auf einmal ein Sommergewitter und sie wurde halt vom Blitz getroffen, hat das überlebt. Und ihre indianischen Freunde haben ihr dann halt mitgeteilt, dass eben sie dann in dem Sinne dann eine Schamanin ist. Und Schamane bedeutet dann in dem Zusammenhang dann von den Göttern berührt zu sein. So, und das habe ich so gespeichert, das fand ich einfach eine interessante Geschichte, das habe ich mir so gemerkt. Und dann habe ich in einer ganz anderen Dokumentation, da ging es irgendwie um Hollywood, haben sie irgendwie, im Hollywood gibt es einen berühmten Friedhof, wo eben auch Hollywood-Größen begraben sind. Und da gab es einen Grabstein und da stand nichts anderes drauf als der Nachname. Und der Nachname dieses Verstorbenen hieß Risk, also Risiko. Ah, schön. Und wie auch immer haben sich diese beiden Sachen bei mir verknüpft und habe gedacht so, was wäre das für eine Figur, die einen Blitzschlag überlebt, mit dem Nachnamen auch noch Risk heißt dadurch dann glaubt quasi von den Göttern berührt in dem Sinne unbesiegbar zu sein und Und dann habe ich das dann nochmal gedreht. Was ist dann, wenn ich der dann am Anfang des Buches gleich mal klar mache, nee, so läuft das Leben nicht. Sie wird dann, ist dann Staatsanwältin, eiskalt, alles geht gut in ihrem Leben. Und dann gibt's einen Bombenanschlag und sie verliert ein Bein und auf einmal ist nichts mehr. Also auf einmal ist dann sozusagen dieser Zauber gebrochen sozusagen. Und was wird dann aus so einer Figur? Also das ist ja dann auch immer das, was dann Figuren interessant macht. Man muss sie ja, deshalb sind ja die Figuren meistens immer etwas ineffektiv oder gebrochen oder nicht ganz heile, weil das ist ja eben der Prozess, der meistens dann über so einen Geschichtsverlauf dann auch wieder dann sein muss, dass sie dann eben wieder zu sich selbst finden oder so etwas. Ne? Also es gibt dann eben dieses Story-Arc oder eben die Reise des Helden. Aber eben dieses Assoziationsspiel sozusagen, das ist natürlich auch manchmal stark und manchmal ist es so stark, dass es dann auch sein muss. Also dann muss man das aufschreiben. Also es geht nicht um die Frage, wie kann ich das umsetzen, sondern ich muss das jetzt aufschreiben, weil sonst kommt es nicht mehr aus dem Kopf raus. Also das ist, und das finde ich, und das klingt jetzt wieder so ein bisschen, und das ist eben das, weil dann auch mal Leute fragen, wie kommen sie auf diese Ideen oder so. Und das ist immer ganz schwer danach zu vollziehen. Das hat jetzt nichts Großes mit Genie zu tun, oder? Also nicht, dass ich mich dazu nicht bezeichne, sondern eben, was ich jetzt meinte in Bezug auf diese Geniezeit, das kommt nicht King hat das, es gibt da so zwei Schulen. Die einen heißen, es sind wirklich mal diese originären Ideen und dass man wirklich etwas Neues schafft. Und ich glaube eben, dass es mehr so eine Rekombination von bisherigem ist. Wie du schon sagst, das eigene Puzzleteil hinzufügen zu etwas Bestehenden. King hat das, glaube ich, mehr wie so eine archäologische Grabung. Entdeckt man sieht quasi etwas aus dem Boden ragen und guckt und welche Maße das auch sind, wird es dann eben, findet man einen Velociraptor, so einen kleineren Dinosaurier, oder Tolkien hat dann halt ein Brontosaurus oder entdeckt er halt ein riesiges, großes Werk, enthält sozusagen. Also sprich, Werke wollen auch entdeckt werden sozusagen von einem. Also sprich, sein eigenes Puzzleteil fügt man hinzu und findet dann eben daraus dann eben eine neue große oder mittlere oder kleine Geschichte.
Wäre natürlich die Frage, ob die Geschichte dann immer schon da ist und wenn ja, wo ist sie? Also ist es eine Geschichte, die man in gesellschaftlichen, kulturellen Formationen irgendwie ausgraben muss? Es ist ja auch oft so, dass man sagt, okay, das ist genau die richtige Geschichte zur richtigen Zeit. Ne? Also dass das was ist, was irgendwie im gesellschaftlichen, kulturellen Klima jetzt irgendwie so aktuell ist, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das irgendwie verfilmt wird. Oder ob das nicht auch was ist, was oder was in einem Wechselspiel vielleicht entstehen kann mit einer eigenen Vorstellung oder eigenen Visionen, die dann auch, also das ist immer man entwickelt seine Ideen ja auch nicht losgelöst jetzt von einer anderen gesellschaftlichen Realität, ne? Aber das wäre nochmal spannend nachzufragen, wo genau dann diese Ideen zu verorten sind, ob das was gesellschaftlich, kulturelles produziert ist oder ob es nicht auch eine Art Eigenständigkeit mit entwickeln kann.
Aber im Grunde schaffst du jetzt eigentlich schon den Übergang zu diesen mythologischen Strukturen, also also ich glaube ja eben, man muss schon sagen, Joseph Campbell war, glaube ich, so der erste Anthropologe, der sich eben mit der Fragestellung halt beschäftigt hat, woher hat der Mensch sozusagen seine Mythen und hat da weitgehende Studien durchgeführt und hat dann aber eben ein gewisses Schemata sozusagen entdeckt. Und das wiederum wurde dann in den, ich glaube, es waren die 90ern, in den 90ern aufgegriffen von einem damals noch nicht ganz so alten Mann namens Christopher Vogler. Und ich hatte auch Gelegenheit, in den 90ern den Herrn Vogler auch mal kennenzulernen. Der hat bei Fox gearbeitet, also als von vorher halt bei Disney so als Drehbuchleser. Also das ist im Grunde eine Tätigkeit, die dafür sorgt, es kommen halt ganz viele Drehbücher sozusagen immer rein zu den Produktionsfirmen und dann gibt es arme Menschen, die müssen die alle lesen und bewerten und kategorisieren und einordnen und dann halt auf den Stapel tun, gar nichts könnte sein oder scheint interessant zu sein, das könnten wir mal eine Etage höher geben. Und bei dieser ganzen Analyse und Stapel von Drehbüchern ist ihm halt eben diese Struktur untergekommen, da ihm immer aufgefallen ist, dass es eben bei den schlechten Drehbüchern immer an gewissen Punkten hakte und bei den guten Drehbüchern immer so eine gewisse Struktur, die er halt bei Campbell auch gelesen hatte, eben wiederzufinden war. Und er hat die quasi dann ein bisschen auf dieses Hollywood-Schemata damit wären wir dann jetzt bei Sid Field. Der hat zuvor eben auch schon in den 70ern so eben auch mal so diese Drehbuchstruktur quasi herausgearbeitet. Die hat Vogel als Schablone genommen und da eben diese Hero's Journey von Campbell so ein bisschen drauf angepasst. Und quasi das Drehbuch der üblichen Dreiaktstruktur eben mit dieser mythologischen Reise des Helden halt verknüpft. Und du warst so freundlich, in die internen Shownotes dann eben noch die Erweiterung des Ganzen von der Michaela Krützen hinzuzufügen, die, ich hoffe, sie mag mir verzeihen, dass ein doch recht stark von Herrn Campbell beziehungsweise Herrn Vogler ein bisschen abgeguckt hat sozusagen oder daraus das entwickelt hat. Mhm. Wie bist du auf diese Strukturen gestoßen? Also vielleicht fangen wir vielleicht mal so an.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll, und das sage ich auch meinen Studenten immer, wenn man nicht mit diesen Strukturen anfängt, sein Drehbuch oder seine Geschichte eben zu entwickeln, sondern dass das wirklich nur ein Hilfsmittel ist, was irgendwann im Prozesse des Schreibens vielleicht nötig wird.
Ja.
Dass ich aber auch immer sage, okay, diesen Zeitpunkt merkt man selber als Autor, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein Moment angekommen, in dem ich eben Hilfe brauche in Form von diesen Strukturen. Und bis dahin wäre ich immer vorsichtig damit, diese Hilfsmittel anzuwenden, weil ich nämlich auch glaube, dass das Strukturen sind, die eben nicht, wie du das gerade so beschrieben hast, die eben nicht gefunden werden, ja, sondern die vielleicht sogar eher erfunden werden. Also, dass das vielleicht schon Merkmale sind oder Strukturmerkmale sind, die eben in bestimmten Erzählungen immer wieder vorkommen. Aber es wäre ja trotzdem die Frage, mit welchem Recht reduziert man Romane, Filme eben auf diese Strukturen und wie kommt man überhaupt auf den Gedanken, dass das die sind, die dafür sorgen, dass ein Film überhaupt funktioniert, gut funktioniert.
Oder? Ja, so. Also nein, ich gebe dir vollkommen recht. Mir hat es geholfen, in meinem Weg sozusagen zum Autoren den Blick zu schärfen auf die Dinge, von denen ich erst unwissend sozusagen, wenn ich etwas rezipiert habe, gestoßen bin zu sagen, oh, das funktioniert aber gut und ah, das funktioniert schlecht. Und seit ich diese Schablone so ein bisschen im Kopf hatte, konnte ich bei der Rezeption mir quasi besser rauspicken, wo ich sagte, ah ja, das spricht mich an. Und ich glaube, jetzt weiß ich auch warum, weil das genau an der richtigen Stelle in der Geschichte kommt, das richtige Element, um das jetzt aufzuwerten oder eine Emotion zu steigern oder herunterzufahren und so weiter. Also, und das hat mir geholfen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, im Schreibprozess kann das auch eine große Falle werden. Also man darf das, es ist für mich so ein, wie so ein Rückgrat sozusagen, oder ein Sicherheitsnetz, auf das man zurückfallen kann, wenn man wirklich an einem Punkt in der Geschichte ist, wo man schon dann drin ist und ich stecke dann meistens irgendwann an einer Stelle fest. Manche nennen das dann Schreibblockade. Ich würde das gar nicht so nennen, sondern Schreiben ist halt immer ein Prozess von eben Transpiration, aber dann muss es dann auch mal wieder ein bisschen Reflexion geben. Und genau an diesen Punkten kann man so ein Konstrukt, finde ich, gut verwenden, um zu schauen, okay, an welcher Stelle der Geschichte bin ich jetzt gerade? Was würde nach diesen Schemata da jetzt eigentlich kommen müssen? Und das gibt einem dann wiederum eine Idee oder eine Assoziationsidee dann auch wieder, wo man sagt, ja, okay, also vielleicht kann man es dann auch mal umdrehen oder sagen, das passiert jetzt auf keinen Fall und so, aber trotzdem ergibt sich dadurch dann immer irgendetwas, was dann einem weiterhilft, dann weiterzukommen in dem Plot. So.
Gleichzeitig muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese Strukturen, gerade wenn sie so populär werden, jetzt eben auch über diese Drehbuchratgeber von Sid Field, die ja ganz bewusst für jedermann gemacht sind, also nicht nur für, das ist ja auch eine Art Demokratisierung dieses Schreibprozesses, ne? Dass er eben sagt, jeder kann Autor werden mit meinem Buch, wenn er nur diese Regeln befolgt. Und in dem Moment, wo diese Strukturen eben so populär werden, muss man sich eben auch fragen, ob sich da nicht diese Logiken verselbstständigen.
Ja.
Ja, und dass man dann eben immer, wenn man jetzt, so wie du es auch beschreibst, in der Rezeptionssituation sich diese Filme anschaut, die daraufhin immer testet und ob sich dann nicht erst im Wahrnehmungsprozess praktisch diese Regeln legitimieren oder selbst festschreiben.
Genau, da muss man natürlich, und das da sprichst du jetzt quasi diese medienwissenschaftliche Ebene an, dass man eben dann doch Beobachter zweiter Ordnung sein muss, in dem Sinne, dass man das dann auch schon wieder weiß und dann auch wieder dem halt versucht, das zu umgehen sozusagen natürlich. Ne? Aber
Wobei das jetzt vielleicht gerade der Punkt ist, wo sich nämlich gerade das medienwissenschaftliche Wissen, was wir hier eben auch vermitteln, ne, das analytische Wissen, sich unglaublich gut mit dem ergänzt, was man als Autor sehen und wissen muss, ne, und schreiben muss. Das wäre nämlich genau dieser Punkt, an dem man diese Strukturen in Filmen versucht wiederzusehen und gleichzeitig aber auch in Frage stellen muss und sich als Autor immer fragen muss, ja, muss das denn so sein? Ist das jetzt wirklich eine natürliche Struktur, die eben ganz eine grundlegende Voraussetzung ist, die über Jahrtausende schon tradiert ist, die solche Geschichten haben müssen? Oder gibt es nicht eine Möglichkeit, Film und Inspiration und Erzählung ganz anders zu denken und ganz neu zu konzipieren? Und dass man darüber nämlich dann auch auf neue Filme und neue Darstellungsmöglichkeiten überhaupt kommt. Man kennt das ja auch so aus seiner eigenen Erfahrung, dass vielleicht gerade die instabilen Bauwerke oder die Konstruktionen, die originell sind oder die vielleicht auch drohen zusammenzufallen, dass die eine viel größere Faszination auslösen als die, die eben nur ihre Funktionen erfüllen. Und so wäre das vielleicht auch mit diesem dramaturgischen Bild, dass man sich fragen müsste, ob nicht gerade die Abweichungen von diesem Prinzip oder die Möglichkeiten, Dramaturgie oder narrative Struktur anders zu denken, die sind, die viel spannender sind. Jetzt nicht nur in der persönlichen Erfahrung, sondern auch jetzt aus einer kulturwissenschaftlich-analytischen Perspektive.
Ja, also da teile ich deine Meinung dahingehend, dass ich sagen würde, ich habe auch entdeckt, dass quasi eben das nicht ständige Überprüfen dieses Konstruktes eine Geschichte wesentlich besser macht. King nennt das so, dass er also nennt das dann sogenannte Plot-driven, glaube ich, Books. Also er hat wohl auch welche, also oder die also eindeutig auf dem Plot konstruiert, also die nach diesem Konstruktionsmodell geschaffen wurden. Und er meinte auch, dass die halt sehr langweilig seien. Und das sind diejenigen, die mit denen er nicht so zufrieden ist, die er selbst, sondern die anderen waren immer die, die also mit einer starken Ausgangsidee oder starken Figur gewonnen haben. Eventuell, und das ist für mich ein bisschen so eine leichte Verbeugung an dieses Konstrukt, ist, dass ich bei mir immer wichtig ist, dass ich das Ende ungefähr weiß. Also ich kenne meistens die Endszene. Also ich weiß die letzte Szene, mit der ich enden möchte. Und meistens schaffe ich das auch sozusagen. Oder es ist auch, aber ich zensiere mich jetzt nicht so weit selbst, dass ich sage, das muss jetzt so sein. Aber meistens ist es so, dass sich das dann auch dahin ergibt. Aber den Weg dahin weiß ich überhaupt nicht. Also das heißt, also da habe ich dann zumindest für mich persönlich Anspruch, dass ich dann doch denke, dass ich dann auch etwas Originäres in dem Sinne schaffe. Aber was jetzt eben diese Konstruktion angeht, finde ich gerade für Leute, die sich damit beschäftigen, um halt überhaupt erstmal diesen Blick zu bekommen, den man danach auch wieder verwerfen kann, würde ich das so ein bisschen auch so wie eine klassische Ausbildung, wie jetzt zum Beispiel bei der Malerei oder so auch sehen. Man muss erst einmal das Handwerk und die Grundlagen beherrschen, um dann zu wissen, wie man geschickt gut die Regeln brechen kann. Also da bin ich mehr so Traditionalist, was das angeht. Natürlich würde ich auch sagen, wenn man sagt, man sollte eigentlich so etwas, ich will jetzt nicht sagen Ätherisches oder etwas, so etwas wie Geschichten und Ideen sollte man eben nicht so in Schemata pressen. Und ich bin auch ein großer Verfechter der Szene von Club der Toten Dichter, wo erst einmal diese Schemata-Diagramme möglichst bei der Textanalyse erst einmal rausgerissen werden sollen aus den Büchern. Das muss auch so sein. Also man muss erst einmal sich frei entfalten können, erst mal frei denken. Aber wie gesagt, wenn es dann an die Transpiration geht, ist es manchmal sehr einfach hilfreich. Und ich erlebe das halt immer jetzt, wenn ich mir zum Beispiel Podcasts anhöre von Drehbuchautoren in Hollywood, die dann eben auch darüber schreiben, dass sie eben dann doch erstmal dadurch einen gewissen einfach Grundlage haben, mit der sie erst einmal dann ihre Auftragsarbeit, die das ja häufigerweise ist, dann auch gut erfüllen können. Also ich spreche jetzt eben nicht von den großen Romanen, die dann eben vielleicht auch so wirklich dann auch aus dem Bruch von diesen ganzen Strukturen entstehen, sondern ich selbst würde mich jetzt eben auch nur in dieser Sparte einordnen. Ich schreibe halt eben Unterhaltungsliteratur, die auch einem gewissen Schema folgt, mit der Hoffnung, dass die Leute doch vielleicht bei mir dann eben auch manchmal Dinge entdecken, die sie woanders nicht entdeckt haben. Aber da helfen mir eben diese Konstrukte dann doch, um eben dann doch wieder dieses Ziel, nämlich diese letzte Szene dann finden zu können.
Mhm. Ja. Das ist jetzt ein schönes Beispiel gewesen, was du beschrieben hast, wie man eben aus diesem Ideenfindungsprozess in den Stoffentwicklungsprozess dann hinübergehen kann, dass man eben am Anfang diese Vorstellung von der Schlussszene hat, die wahrscheinlich auch eine sehr visuelle Vorstellung ist oder eine sehr atmosphärische Vorstellung ist, und dass man die eben als Ausgangspunkt nimmt, um sich zu überlegen, was muss vorher filmisch entwickelt worden sein, um in dieser Szene eben alles, was man sich da denkt, emotional und von den Konstellationen her, so zusammenführen zu können. Und dann wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuche anhand dieses Schemas diese in dieser Endsituation eben alles zusammenzuführen, ne, und die eben aus diesen vorherigen Schritten logisch zu entwickeln. Es wäre aber auch eine andere Möglichkeit, eben nicht nach den Logiken dieser Handlung zu schauen, wie sich das eben aufbaut, sondern zu schauen, wie werden zum Beispiel emotionale Spannungsfelder vorher aufgefächert, ne, oder miteinander in Beziehung gesetzt, auch um nachher eben diese eine Schlusssituation zu kreieren. Man könnte auch über eine andere, vielleicht eine Dramaturgie der Orte gehen, dass man sich fragt, okay, die letzte Szene endet auf einem Friedhof beispielsweise, dass man sich überlegt, wie könnten vorher andere Orte inszeniert, miteinander in Beziehung gesetzt werden, um diesen Schlusspunkt auf dem Friedhof besonders wirkungsvoll zu machen. Mhm. Dass man dann zum Beispiel sagt, okay, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, am Anfangspunkt einen Ort zu haben, in einer Klinik auf der Geburtsstation zum Beispiel, ne? Oder dass man auf jeden Fall eine andere Logik versucht zu konstruieren als die von Handlung und psychologischer Charakterentwicklung, sondern sagt, man geht über Orte oder Emotionen oder man geht vielleicht auch über Klänge oder vielleicht sogar über Farben oder über Bilddynamiken, ne? Und versucht da möglichst viele andere Möglichkeiten aufzuzeigen, die man dann in eine Abfolge miteinander setzt. Mhm. Das ist jetzt nur noch so eine Art Gegenidee vielleicht oder ergänzende Idee auch, wie man das denken könnte. Weil ich glaube, ein Problem ist, dass man eben mit so einer Logik dran geht, dass man sagt, dieses Schema, was man hat, wäre so eine Art Gerippe, so eine Art menschliches Skelett, was man dann eben als Autor, also das muss so sein, und als Autor hat man eben nur die Möglichkeit, das in unterschiedlicher Weise zu bekleiden. Mhm. Jetzt, ne, dass man das anreichert mit anderen Ideen oder mit anderen Aspekten, aber dass das so eine Art Grundgerüst wäre, was eben jede Geschichte haben muss. Und ich glaube, das ist ein Effekt der Perspektive, vielleicht auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, dass man sagt, und da bieten eben gerade filmwissenschaftliche Analysemethoden auch ganz andere Möglichkeiten, dass man sagt, im Grunde ist Film oder kann Film auch was anderes sein, ja, und dieses Schema wäre nur etwas, was in einem späteren Zeitpunkt praktisch wie dieser Mantel ist, ne, der das dann einhüllt, wenn man jetzt in diesem körperlichen Bild bleiben möchte, nur dass man sagt, ja, das eigentliche Zentrum des Films klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen, du hast gesagt, ätherisch oder spirituell oder so, ne? Aber dass man sagt, die eigentliche Logik oder die eigentliche Kraft eines Films liegt vielleicht in ganz anderen Elementen. Ja. Also mir ist es zum Beispiel so gegangen bei diesen Fluch der Karibik-Filmen, die unglaublich populär waren und wo ich mich auch mit Leuten drüber unterhalten habe, und nicht einer hat irgendwas von der Handlung verstanden.
Ja.
Und ich habe gedacht, wo ist das Potenzial dieses Films versteckt, wenn es eigentlich nicht in dieser Handlung ist? Oder wenn Handlung nur was ist, was eben untergeordnet ist und vielleicht anderen Funktionsmomenten des Films zuarbeitet.
Ja.
Also dass es was anderes geben muss, was diese Faszination auslöst, und diese Handlung und die Dramaturgie ist eben nur eins von vielen Elementen, was dazu beiträgt, dass das so entstehen kann.
Ja.
Das ist jetzt eine Perspektive, die ich vielleicht sogar entwickelt habe, weil ich dazu bis jetzt auch noch keine Literatur in diesem Rahmen von diesen Dramaturgie-Ratgebern jetzt für Autoren gefunden habe.
Das ist ein interessanter Ansatz, denn er beschreibt dann eben ja auch eben dann diese Brüche von diesen Regeln. Also mir fällt jetzt also nur als einfacher Beispiel zum Beispiel Memento, der dann eben die Dramaturgie, jetzt könnte man sagen, gut, der dreht einfach die Dramaturgie um, aber auch darum muss er erstmal kommen. Oder die berühmte Geschichte, die wir hier in der hier im Rahmen, glaube ich, auch schon von Movie Watchdogs erzählt haben, von dem Drehbuchautoren die üblichen Verdächtigen, der einfach gar nicht wusste, wie man ein Drehbuch schreibt und nur aus Versatzstücken quasi das Drehbuch konstruiert hat und hatte quasi 10, also er musste halt dieses Drehbuch schreiben und hatte schon mal mit etwas angefangen, was in so einer Verhörsituation anfängt und in so einer Gegenüberstellung und ey super, das kann ich benutzen, da hat er schon mal 10 Seiten, so, er musste ja 90 füllen, also wunderbar und das und diese Geschichte, ja, und dann dieser Kampf auf oder einer ja, und auch diese Geschichte mit dem Boot und dieser Verhörszene, das waren zwei verschiedene, vollkommen verschiedene Geschichten, von denen er überhaupt nicht wusste, wo die hinführen sollten. Und das Ganze, der filmische oder die filmische Lüge, die da auch daran drin ist, also das heißt, also zum Teil wird dann ja auch, glaube ich, der Zuschauer auch belogen sozusagen visuell und dass man das nicht machen darf. Und also er hat quasi alles falsch gemacht, was nach Sid Field, was man falsch machen kann. Und trotzdem war es dann eben ein großer Erfolg. Einfach gerade deshalb, weil er eben so ein bisschen blind dadurch gestolpert ist und es irgendwie nur zu Ende gekriegt hat. Und
oder vielleicht könnte man da die Frage auch nochmal anders stellen, wenn man sich jetzt von diesem dramaturgischen Konzept lösen würde und sagen würde, okay, jetzt gerade Memento zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es eben Dramaturgie vielleicht nur umdreht, ne, und in der anderen Reihenfolge wiedergibt, sondern man könnte auch sagen, vielleicht ist das Besondere an dem Film die Idee Gedächtnisverlust, ja, oder das Verlust von Erinnerung, das in eine filmische Form zu packen. Ich glaube, dass diese kleine Verschiebung jetzt in der Formulierung oder sehr wichtig ist, um eben zu sagen, es ist eine ganz andere Art, diesen Film zu sehen und aber vielleicht auch zu schreiben. Also was stellt man sich für Fragen, wenn man sagt, man hat die Aufgabe, eine audiovisuelle Repräsentation von Gedächtnisverlust zu liefern? Also ist man da nicht auf einer ganz anderen Ebene, die eben nicht nur diese narrativen Strukturen mit einbezieht, sondern auch ganz andere Elemente von Identifikationen und Identitätsbildung und diese ganzen Prozesse dann noch mit hineinzudenken. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Entwicklungsprozess, in dem man sich dann hineinbegibt, wenn man eben sagt, es zählt nicht diese dramaturgische Struktur, sondern man denkt es größer und versucht möglichst viele andere Aspekte noch mit in diese Logik des Films mit einzubinden.
Ja, das sind ja dann eben so Überlegungen, die dann auch dann die ganz großen, also Stanley Kubrick halt, der dann eben auch sich grundlegenden Fragestellungen zu den jeweiligen Filmprojekten in einer großen, also auch, man muss schon fast sagen, medienwissenschaftlichen oder literaturwissenschaftlichen Art und Weise sich dem angenähert hat, alles darüber gelesen hat, alles und dadurch dann eben auch diesen Reichtum, also bildgewaltig, aber auch, und dann eben auch vielleicht auch gar nicht so, wenn man jetzt diesen Strukturen folgt, jetzt auch nicht dem so folgt sozusagen, sondern eben auch versucht sich eben mit auf einer fast schon philosophischen Weise dann diesem Erzählen zu nähern, sozusagen. Das ist natürlich auch ein anderer und interessanter Ansatz des Ganzen.
Und ich glaube, wenn man dann diese Filme gerade von Stanley Kubrick so denkt, dann geht es nicht darum, eben dramaturgische Strukturen da wiederzufinden, sondern Kompositionen in anderen Begriffen auch zu denken. Dass man eben schon auch überlegt, was ist mit Dynamiken, was ist mit Emotionalisierungen, was ist mit Atmosphäre, gerade wenn man die Musik noch mit dazu denkt. Ne? Ja. Wie werden da verschiedene Facetten oder Aspekte dieser Elemente variiert, kombiniert, zusammengestellt? Ja. Natürlich hat auch 2001 eine dramaturgische Struktur in dem Sinne, dass es Anfang, Mitte und Ende gibt, dass es eine Art von Steigerung gibt oder eine Art von Entwicklung gibt. Ne?
Ja.
Aber vielleicht muss man das nicht so sklavisch eben an diese Struktur binden, auch nicht so sklavisch an Figuren binden, ne, und an deren psychologische Entwicklung, sondern vielleicht eher filmisch ganzheitlich denken. Ne? Also dass es eben andere Ebenen auch gibt, auf denen diese Formen von Entwicklung oder Abgrenzung oder Dynamik oder so zu denken sind.
Ja, also warum ich jetzt eben auch auf diese Strukturen so beharre oder sie für mich so wichtig sind, ist halt eben das, dass ich halt zumeist halt eben die Befürchtung habe, also man könnte es natürlich auch jetzt umdrehen und sagen, so im Grunde hat sich gerade die deutsche Film- und Fernsehlandschaft weiterentwickelt und sich total von diesen Konzepten gelöst und deshalb sind sie so, wie sie sind. Mir stößt aber halt des Öfteren halt gerade bei deutschen Filmen und Serien halt immer auf, dass sie gewisse Grundlagen nicht richtig machen und dadurch dann bei mir eben auch eher so eine Unmut auslösen. So. Also wir haben uns jetzt gerade zum Beispiel dann in der letzten TV-Folge ausführlich über den Til Schweiger-Tatort unterhalten und welche dramaturgischen Fallstricke, über die da dann Til Schweiger stolpert und wie furchtbar das dann halt manchmal ist, das mit anzusehen, dass die Leute es gerade so zum Teil dann richtig, wo alles funktioniert, alles ist gut, alles läuft und dann zack kommt etwas, was wirklich wieder so hanebüchend ist, dass man sagt, das darf nicht wahr sein, warum wird jetzt dieser Fehler gemacht? So. Mhm. Und deshalb beharre ich immer so ein bisschen auf diese Struktur, weil ich mir denke, ich habe ein bisschen Angst, dass die deutschen Produzenten von diesen Dingen, diese Dinge nicht ernst genug nehmen oder sagen, nein, das brauche ich nicht. Und meine Theorie ist, dass das eben immer noch von dieser Geniezeit stammt. Aber wir haben das nicht nötig, wir können das so. Mhm. Wir entdecken uns, wir probieren uns aus. Alles wichtig, nur wenn es dann um... Dann sitzen sie da und schreiben einen Tatort und am nächsten Tag steht in der Süddeutschen oder FAZ, war langweilig oder hatte nichts oder war nicht besonders innovativ. Und ich spreche jetzt gar nicht mal von so Sachen wie jetzt zum Beispiel die guten Tatorte mit Ulrich Tukur, die das dann auch mal ein bisschen in eine andere Richtung drehen, die dann eben genauso innovativ sind und sich so vielleicht ein bisschen an David Lynch oder so anlehnen. Wunderbar. Das meine ich nicht, das finde ich dann, das lobe ich und finde dann gut, aber dann gibt's dann eben so, wo dann eben so amerikanische Machart kopiert werden soll, aber dann machen sie es halt nicht richtig. Also dann sagen sie, nein, wir brauchen dieses Konzept, das muss bei uns nicht so rundlaufen. Nein, bei uns muss es nicht Anfang, Mitte, Ende geben. Wir machen das so. Mhm. Und da glaube ich eben, wieder bevor man das macht, sollte man vorher erst einmal es so, also, oder bevor man es dekonstruiert, muss man aber, steht einfach der Konstruktionsprozess erstmal zuvor. Mhm. Das ist so, deshalb bin ich da so ein bisschen beharrlich, was das angeht. Also ich, ne, und deshalb, aber das hat natürlich eben gerade in dem Prozess der Ideenfindung und so weiter natürlich eigentlich auch erstmal nichts zu suchen und auch natürlich dann in dem Schreibprozess selbst. Aber das ist das, was ich halt so schade finde. Also
ja. Ich glaube, das ist auch ein Problem dieser Sendereihe vielleicht oder dieser Serie dann Tatort. Oder auch wenn man jetzt eben sagt, man schreibt irgendwie ein deutsches Fernsehspiel ne, fürs Fernsehen, auf welche Arten von dramaturgischer Logik man sich von Anfang an einlässt. Und ich meine, wenn man das anteasert, jetzt gerade mit diesem Tatort mit Til Schweiger, der ja eine sehr klassische Action-Dramaturgie vorgibt. Ne? Also wenn man diese Erwartung eben in den ersten Szenen schon mitweckt, dann ist es natürlich besonders schlimm, diese Regeln nachher nicht einzuhalten. Ne? Wenn man das eben vorgibt, wir gehen danach vor und wir orientieren uns eben an diesen amerikanischen, in Anführungszeichen, amerikanischen Strukturen, die dann nicht zu erfüllen, kann natürlich einerseits irgendwie was sein, was als besonders originell, innovativ angesehen wird, aber jetzt wie in dem Fall, den du geschildert hast, dann eben auch eher ernüchternd oder deprimierend danach sein. Was aber vielleicht auch nochmal die Frage aufwirft, ob diese Strukturen national gebunden sind oder ob die wirklich was Universelles, Globales haben.
Ja, also meine These ist, dass sie global sind. Das ist aber in unserem Fall, also ich weiß, ich vielleicht auch etwas dünnes Eis habe ich begeben, aber ich glaube, was ich glaube, in Deutschland halt eben leider passiert ist, dass halt eben durch die Zeit des Nationalsozialismus viele gute Autoren halt eben auswandern mussten und dass es da so ein bisschen so, und dass es dann im Nachkriegsdeutschland und dann im Rahmen der 68er dann auch eine totale eine gute und wichtige Neudefinition von Werten gab, die dann aber eben auch zum Teil eben dann auch in die Kultur natürlich hineinschwappten. Und da gab es eben wahrscheinlich, und das Thema Mythos und mythologische Strukturen, das ist etwas, was auch mehr auch nur, also das durfte eigentlich auch jetzt so nicht mehr angewandt werden, weil es ja eben auch, das muss man ja auch ganz konkret sagen, diese Dinge lassen sich ja eben, das Geschichten erzählen, lassen sich ja eben dann auch ins Politische tragen und ins Gesellschaftliche und können dann auch sehr problematisch und gefährlich werden. Und darüber gibt es ja nun auch schon im Rahmen der Wissenschaft genug Forschung auch gerade zu diesen Themen. Und da muss man natürlich auch eben aufpassen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen zu diesem Rückgang dazu geführt und da gesagt, nein, wir machen es anders. Und das ist natürlich auch richtig und wichtig, nur ich glaube halt, dass da ein Stückwerk eben, glaube ich, was verloren gegangen ist, was eben in den Anfängen des Jahrhunderts gerade eben dann den deutschen Film, also jetzt im Bezug jetzt wirklich nur auf das Land bezogen, also da auch sehr innovativ gemacht hat. Also da wurden ja gewisse diese Strukturen wurden ja eigentlich zum Teil ja dann auch gerade von so großen deutschen Regisseuren und Autoren eben auch erfunden. So. Und das ist ein bisschen verloren gegangen, zu Recht, weil eben diese Propagandamaschine, die das eben auch beinhaltet hat, dann eben auch so pervers wurde durch die Anwendung der Nazis. Und ich glaube, da da vielleicht, also das ist für mich eine Erklärung, warum das in Deutschland eben auch noch nicht en vogue ist und jetzt aber wieder in der Umkehr durch Amerika und diese amerikanischen Erzählformen wieder zurückkehrt, weil das darf man dann. Mhm. Und deshalb werden, also das ist meine Theorie, dass dann eben jetzt dann auch immer in diesen Writers Rooms der Sitcoms und so weiter jetzt immer Amerikaner eingeladen werden, die dann immer die Headwriter sind. Mhm. Weil die dürfen das. Die dürfen sagen, so müsst ihr das machen, weil sie müssen halt, sie zeigen dann auf Amerika und da läuft das halt. Also ich habe so ein Hasswort bei mir, ist der sogenannte deutsche Schnitt. Also da wird also in Serien und Fernsehen wird immer wunderbar gerne, also Establishing Shots, also Dinge erstmal, also dass man überhaupt erstmal weiß, wo man ist oder so, das mögen Deutsche überhaupt nicht, also Autoren und Filmemacher. Das, und da werde ich immer wahnsinnig. Das ist, wenn Fassbinder das macht, ist das super, aber wenn man das eben dann in dem kleinen Fernsehspiel sieht, oder nicht nur von, die dürfen das vielleicht auch noch machen, aber wenn man das eben dann in so Serien sieht oder so, wo einfach dann man auf einmal als Zuschauer überhaupt nicht mehr weiß, Moment, wir waren doch jetzt gerade hier, wieso sind wir jetzt da und wieso wissen die voneinander und so weiter, also dass diese Grundlagen fehlen, das macht mich wahnsinnig. Also das ist so, wo ich dann mir immer wünsche, dass man da ein bisschen mehr Einfluss in dem Sinne nehmen müsste, in den, das passiert ja jetzt auch, aber in den Filmhochschulen, dass halt auch ein bisschen wieder diese Grundlagen gelehrt werden. So.
Das ist ja schon eine sehr komplexe These, die du da formuliert hast, eben, die gesamte deutsche Filmgeschichte noch mit.
Ja, genau. Spannend.
Aber das ist ein unglaublich spannender Gedanke, den man dann, glaube ich, noch weiterführen müsste, wenn man sich überlegt, dass mit der Erzählung jetzt von narrativen, filmgebundenen Geschichten vielleicht auch immer die Frage gestellt wird nach der Erzählbarkeit von historischer Geschichte.
Ja.
Und dass vielleicht gerade diese Idee des Bruchs in der deutschen Geschichte zu der Idee führt, dass man eben auch die Erzählbarkeit von historischer Geschichte neu denken muss. Und dass das eben neu gedacht werden muss, praktisch in der narrativen, dramaturgischen Struktur von aktuellen deutschen Filmen sogar.
Ja.
Und wenn man das noch weiter verfolgen würde durch die Filmgeschichte, ich glaube, dann wäre gerade, wie du eben auch angesprochen hast, Fassbinder eine sehr wichtige Figur, der eben gerade in seinen Filmen auch die Erinnerung an deutsche Geschichte bricht in dem Brechen von dramaturgischen Regelwerken. Und dann noch, das ist vielleicht noch die nächste spannende Ebene dabei, und dann noch eben amerikanische Konventionen, narrative, aber auch formal-ästhetische, audiovisuelle Konventionen mit einbindet in dieses Brechen deutscher Geschichte und deutscher medialer Repräsentation vielleicht. Also ist jetzt vielleicht sehr weitreichend der Gedanke, aber ich glaube, wenn man das noch weiter fortführt und jetzt eben auf dieser historischen Grundlage versucht, aktuelle deutsche Filme zu verstehen, dass das eine unglaublich produktive Folie ist und sich jetzt eben fragt, okay, wie können jetzt eben aktuelle deutsche Filme deutsche Geschichte erzählen? Also wie können sie eine Vorstellung von deutscher Vergangenheit entwickeln und aber auch eine Vorstellung von Dramaturgie entwickeln und dramaturgischer Funktionalität?
Ja.
Und dann wäre nämlich der spannende Punkt, ob dieser Aspekt, den du auch angesprochen hast, der Ideologie nicht immer mit in diese klassischen Dramaturgien mit eingebunden ist. Also diese Idee, dass am Ende immer was gut ausgehen muss zum Beispiel. Oder diese Idee, dass es immer eine Differenz geben muss zwischen Gut und Böse.
Ja.
Oder diese Idee, dass es immer sowas gibt wie eine individuelle, persönliche, psychologische Geschlossenheit, die man herstellen kann. Ob das nicht auch solche Elemente sind dieses dramaturgischen Schemas, die eben als ideologische Komponenten nicht unbedingt gelesen werden müssen, aber eben auch genutzt werden können.
Ich glaube, dass diese Strukturen, also, oder ich bin fast der Überzeugung, dass man diese Strukturen fast nicht überwinden kann. Also jetzt würde ich wieder die Kurve zu Campbell ziehen, der eben die These aufstellt. Die sind einfach immer da. Und wenn wir in dem Bild bleiben, also der Mantel kann gerne nach der Mode, also der Saison sozusagen geändert werden, aber der Mantel bleibt der Mantel, also man muss sich trotzdem irgendwie kleiden sozusagen und das lässt sich nicht, man kann manchmal ihn versuchen in den Haken zu hängen, den Mantel, wenn wir in diesem Bild dieser Struktur bleiben, aber das geht nur in Ausnahmefällen und das können dann eben auch nur so Leute wie eben, die dann eben das Ganze auch wirklich dann vollkommen neu beleuchten. Und das sind dann eben dann auch die Großen, die dann auch nicht umsonst dann eben auch große Namen werden, eben wie Fassbinder zum Beispiel. Oder bekanntes Beispiel jetzt Haneke zum Beispiel, der ja auch solche Dinge bricht oder seine Erzählung halt eben auch immer eine etwas andere und verstörende ist. So. Und ich komme halt eben aus dieser, ich war halt immer ich habe mich dann immer auf, oder darf man ja auch in Deutschland nicht so laut sagen, aber ich schlage mich dann immer so auf die Seite von so jemandem wie Emmerich, oder beziehungsweise Emmerich hat halt damals, er saß halt immer als armer Außenseiter immer da und alle haben Fassbinder geguckt und Wenders. Und er hat immer Spielberg geguckt und Lucas und wollte eigentlich nur, ich habe es doch jetzt endlich entdeckt und ich kann das doch auch und lass es mich doch beweisen. Aber, und das durfte dann, und das ist dann, wenn das ganze Dogma, also auch wenn dann das Verbot der Strukturen dogmatisch wird, genauso wie dann die Anwendung der Struktur, also wie dann die Strukturen dann pervertiert dann dogmatisch wurden, dann das ist dann für mich eben auch etwas, wo ich sage, dann ist vielleicht dann ja in dem Sinne dann so eine Zeitenwende nötig dahingehend, dass man eben das dann auch wieder darf oder dass man damit eben spielen, zumindest dass man damit spielen darf. Mhm. Man darf das dann ja auch wieder hinterfragen und dekonstruieren, aber ich habe halt eben wirklich die Befürchtung, dass da noch zu viele dem so verfallen sind und dann in dieses falsche Schema tappen. Also jetzt Beispiel Happy End oder so etwas. Das meine ich natürlich damit dann auch nicht, sondern jetzt gerade Schirach, die Verfilmung von dem Buch von Schirach, eben das, also Verbrechen, war jetzt so ein Sechsteiler im ZDF. Mhm. Und da geht es einfach nur um einen Strafverteidiger, der eben seine Mandanten so gut wie möglich verteidigt. Und der Clou oder das, was wo jetzt alle scheinbar total drauf abfahren, ist, dass halt dann auch immer Schuldige freikommen, beziehungsweise dann eher die dann immer raushaut. Also weil sie einfach nach Recht und Gesetz dann eben frei zu sprechen sind, auch wenn man sich dann rausstellt, eigentlich haben sie es getan. Mhm. Aber ja, so, also das ist für mich jetzt keine große Idee, aber das ist interessant, dass das so auch schon in den Köpfen, in dem Sinne in den Köpfen noch drin ist, es muss immer gut ausgehen. Und das ist jetzt schon wieder fantastisch und neu und eine neue Wendung, dass sozusagen Verbrecher quasi Verbrechen begehen und dann aber vor dem Gesetz dann eben unschuldig dann und damit dann das Ganze erledigt. Ja, aber also das ist für mich keine neue Erkenntnis, aber es scheint für die Fernsehzuschauer eine große, starke Erkenntnis zu sein, dass sie jetzt eben mit großen Quoten darauf reagieren und das ganz fantastisch finden, dass es endlich mal anders erzählt wird. Mhm. Was ja eigentlich auch so ein Hinweis dafür wäre.
Wo man vielleicht auch nochmal nachfragen müsste, ob das nicht auch was zu tun hat mit moralischen Kategorien oder mit ethischen Kategorien oder so, dass eben dieser Bruch der dramaturgischen Regeln vielleicht auch als ein Bruch mit moralischen Konventionen irgendwie gesehen wird, ne? Dass man denkt, okay, eigentlich müsste man das jetzt, wenn man klassisch denkt, irgendwie müsste am Ende nicht nur dieser Gerichtsfall aufgelöst werden, sondern mit der Auflösung dieses Falls müsste eben auch die Wiederherstellung von klassischen Kategorien von Gut und Böse wieder hergestellt werden. Ja. Also dass der Böse bestraft wird und der Gute wird entschädigt und genau. Aber das wäre natürlich die Frage, ob das schon jetzt ein grundlegender Bruch wäre mit dramaturgischen Kategorien.
Nee, oder nicht. Meiner These nach nicht, sondern es ist nur einfach ein, eben in dem Sinne ist es dann mehr ein gesellschaftspolitischer Bruch oder beziehungsweise einfach der Genuss daran, dass eben, das ist ja immer da auch das Schöne, deshalb, das ist ja auch ein Grund, warum ich Krimis schreibe, weil Krimis gehen immer, heißt es immer so schön, also viele gute Romane werden nicht gelesen, viele schlechte Krimis werden gelesen und deshalb habe ich halt gedacht, so ja, versuchen wir es mal, wenn der nicht ganz so gut ist, dann immerhin ist es ein Krimi. Und das ist natürlich jetzt auch nicht total konstruiert, sondern ich habe natürlich auch, ich mag auch dieses Genre, aber das ist natürlich eben auch immer dieser Genuss, dass eben etwas aus diesem Wertekanon, in dem wir uns ja gesellschaftlich hier so geeinigt haben, passiert. Und das ist ja auch immer das Interessante. Und dass aber dann auch die Beruhigung eintritt in den meisten Krimis, dass dann eben dann auch über der Gerechtigkeit wieder Genüge getan wird. Und aber spannend sind ja natürlich auch manchmal eben die, wo es dann eben darauf hinausläuft, dass es dann eben nicht so ist. Und dass das Leben
Man müsste nochmal genau schauen, wie dann das Ende eben auch markiert wird. Ja. Also ich meine, natürlich, der Böse kommt dann irgendwie frei und wird nicht bestraft, aber dennoch kann es ja in diesem Film Inszenierungskonventionen geben, die das irgendwie wieder verurteilen oder das eben ausstellen als eine Ungerechtigkeit, die eigentlich tabu ist. Ja. Selbst wenn der Film so ausgeht, kann er ja trotzdem durch Bildstrukturen, durch Kommentare Richtern oder so am Ende das dennoch als den falschen Weg markieren.
Ja, dann würde ich... Ja, hast du noch was sozusagen? Oder was hast du noch eine Anmerkung vielleicht zu den?
Also ein Punkt vielleicht auch noch im Hinblick auf dein Buch, der mir da besonders relevant erscheint, ist die Frage nach diesem Aspekt, dass vielleicht auch immer gerade das Verbotene oder gerade das Böse die Faszination ausmacht, für den Zuschauer oder für den Leser dabei zu bleiben, und dass vielleicht die Bändigung dieser negativen, bedrohlichen, asozialen oder gesellschaftlich bedrohlicher Strukturen, ob das nicht gerade immer die Faszination auch mit ausmacht und wie man damit umgeht jetzt als Autor von Büchern. Weil ich habe in deinen Roman reingelesen und ich fand, das ist eine Tendenz, die eben jetzt auch gerade bei aktuellen Kriminalromanen und Kriminalfilmen zu beobachten ist, dass es sehr viele oder dass es Gewalttaten eben gibt, die eben auch in einer bestimmten Art und Weise beschrieben werden. Und ich frage mich immer, wo ist da... Natürlich sind die irgendwie dramaturgisch auch aufgebaut, dass man sagt, an den und den Punkten der Geschichte müssen solche Gewalttaten vorkommen. Aber was für eine Faszination geht davon aus und mit welchen Hintergedanken beschreibt man diese Szenen eben auch so, dass sie eine besondere Zuschauerbindung jetzt oder Leserbindung irgendwie hervorrufen können?
Okay, ja, das ist eine interessante Frage, weil das ist die werde ich dann bei Lesungen oder so auch immer häufig gestellt. Also wie kommen Sie da drauf? Also finden Sie das hier etwas unanständig, so arme, unschuldige Supermodels umzubringen? Und da war für mich aber ehrlich gesagt dann eben auch die Frage, ich glaube, dann war es bei mir die Abweichung von der Struktur, was mich daran interessiert hat. Denn in meinem Buch geht es halt eben um ein ehemaliges Supermodel, was eben durch einen Flugzeugabsturz, und so lernen sie halt eben auch kennen, neben Mann und Kind eben auch einen Großteil ihrer Haut einbüßt. Und das Ganze ist ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaut dahingehend, dass dieses sogenannte Tissue Engineering, also ihre Haut, wird aber trotzdem wieder vollkommen hergestellt. Und sie ist quasi äußerlich, und das ist dann wieder eine Anlehnung so ein bisschen an das Bildnis des Dorian Gray vielleicht, also rein äußerlich erscheint sie quasi wieder perfekt und makellos, aber im Inneren sind halt immer diese Narben noch geblieben. Und zudem, um dann eben, wie es dann immer dann auch so schön heißt, Konflikt, 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 gibt es dann aber auch noch einen Serienkiller, der auf einmal beginnt, ihre Kollegin vom Laufstall halt zu töten und sich quasi in ihre Nähe mordet sozusagen. Und wie sich dann eben rausstellt, hat sie zu diesem Killer eben dann eine besondere Beziehung, von der sie dann eben auch nichts weiß. Und das ist dann eben dann das Interessante, was man eben rausfinden möchte. Also wie diese beiden Figuren aufeinandertreffen und welche Geschichte sie sozusagen verbindet. Und da war es für mich dann eher so, diese Idee des... Klar, es ist natürlich immer ein schöner Kontrast, wenn man eben Schönheit und Hässlichkeit gegenüberstellt. Und in unserer Gesellschaft ist eben das Supermodel quasi der Inbegriff der Schönheit. Das war auch alles noch, da gab es, als ich das geschrieben habe, gab es doch, glaube ich, noch nicht mal Heidi Klum und die Topmodels. Das war eigentlich, glaube ich, alles erst in der Mache. Aber das hatte mich halt eben fasziniert. Und was ich dann in den Recherchen interessant fand, ist, was die alles so erleiden müssen. So, also was es da eben für Exzesse gibt, die ich zum Teil dann im Buch auch beschreibe, die ich zum Teil dann grausamer empfand als sozusagen die Morde, die ich dann diesen Models antat, weil also diese Selbstkasteiung, die sie sich unterwerfen müssen, die ist zum Teil tausendmal grausamer, oder ich empfand das als grausamer als sozusagen so ein Mord, den ich dann beschrieben habe. Und was jetzt aber diesen konkreten Verwendung von Gewalt angeht, da kann ich auch nur sagen, dass ich das für mich eigentlich nur ein Grunde wirklich auch nur dieser Genuss des Loslösen vom Wertekanons. Also ein Mörder tut das, was bei uns in der Gesellschaft vollkommen tabuisiert ist, und dadurch bekommt er halt eben diese Faszination. Und das fasziniert mich eben auch. Und was mich da in dem Sinne fasziniert hat, ist, dass es eben aber dann kein total hirnloses Monstrum ist und dann in dem Sinne auch wieder ein entmenschliches Wesen ist, sondern dass es ein Täter ist, der eben selbst auch Opfer ist. Und dass Gewalt halt eben auch immer meistens dadurch entsteht, dass der Gewalttätige meistens selbst irgendwann mal zum Opfer geworden ist. Und das hat mich dann auch daran interessiert. Also, dass ich das natürlich jetzt, weil es ist eben ein Thriller und es geht um Serienkiller, also muss es natürlich dann auch ein bisschen zur Sache gehen sozusagen, wenn ich so ausdrücken darf. Und habe natürlich dann die Schraube natürlich dann in der Fiktion auch sehr weit gedreht. Aber Das lag eben auch für mich dann eben daran, um, also als Spannungselement, aber eben auch dann, um klar zu machen, um dann diesen Konflikt zum Schluss, wenn diese beiden Gezeichneten sozusagen aufeinandertreffen, dass man, also im Grunde, dass es dann in dem Sinne moralisch fast egal ist, wer von den beiden ist, jetzt sozusagen. Mhm. Also man entwickelt natürlich dann Zuneigung zu den Protagonisten und den Antagonisten möchte man dann eben sterben sehen. Aber im Grunde haben beide, und das sind ja doch immer die stärksten Antagonisten in einer Geschichte, diejenigen, die einfach dann eben auch einen guten Grund haben, warum sie das tun. Mhm. Und so verquer und brutal und so weit vom Wertekanon unserer Gesellschaft eben auch ab sein möge.
Mhm.
Das ist so die Motivation gewesen, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist gerade schon so, wo wir auch an den Grenzen dieser dramaturgischen Schemata sind, dass man eben sagt, Gut und Böse sind eben nicht so rigoros trennbar, sondern das, was eben einen Stoff oder eine Entwicklung oder einen Charakter spannend macht, sind gerade diese Überlappungen oder diese Ambivalenzen, dass man zwischen dem einen und dem anderen irgendwie nicht mehr unterscheiden kann. Und ich glaube, das ist nämlich auch gerade was, diese Ambivalenz, die in diesen Beschreibungen von den Gewaltszenen, oder wenn man jetzt an Filme denkt, ich weiß nicht, bei Sieben oder was, diese Gewaltszenen immer sind und diese Einstellung von den ermordeten Menschen, dass das vielleicht eine Ambivalenz ist, die genau in diesen Szenen besonders offensichtlich wird, wo man immer den Eindruck hat, wie bei toten Tieren auf der Straße, man kann irgendwie nicht hingucken, man kann aber auch nicht weggucken.
Ja.
Ja, und dass man immer so gefangen ist zwischen der Attraktion dieser visuellen Darbietung und aber auch dem Ekel oder dem Abschaum, der Abscheu dagegen. Und ob das nicht vielleicht was ist, was man auch als grundlegende Idee schon jetzt von Neuem. Und dass das vielleicht eine Idee ist, die auch wieder ein Ausgangspunkt sein könnte jetzt für Stoffentwicklung oder so, dass man sagt, es geht einem genau um diese Unauflöslichkeiten, ja, von Begehren und Entsetzen und von Abscheu und von Attraktionen.
Ja.
Genauso wie es eben um diese untrennbaren Verquickungen eben dieser Kategorien Gut und Böse geht. Und
dass man sagt,
das wäre vielleicht ein Thema oder eine Idee, auf deren Grundlage man einen Stoff entwickeln kann.
Ja. Und wenn du jetzt gerade Sieben als Beispiel genannt hast, dann fällt mir da halt eben ein, dass diese Grausamkeit der Morde, die da beschrieben sind, eigentlich nur davon getoppt werden, dass die letzte Todsünde, die Rache dadurch ausgelöst wird, eben, dass, die Frau des Protagonisten oder der Kopf der Frau des Protagonisten in einer Pappschachtel, zugestellt wird dem Protagonisten und wir das aber nicht sehen. Also es wird uns erzählt und es wird klar gemacht, weil der Protagonist es sieht, aber da wieder filmisch wird also das Grauen in diesem Scott McCloud von Understanding, der über Understanding Comics geschrieben hat, hat das in den der Raum zwischen den zwei Panels, das ist der Gutter, also im Englischen, also der Rinnstein quasi. Und in diesem Zwischenwelt sozusagen, dass man das, was man nicht sieht, das ist tausendmal grausamer als das, was man sich ihm vorstellen kann. Und ähnlich, glaube ich, habe ich dann da bei der Haut versucht zu agieren, dass das, was ich zeige und was ich da tue, das ist, also was da, beziehungsweise nicht ich, sondern was ich da halt eben aufgeschrieben habe und in den Morden und beschreibe, das ist nicht das Grausame, sondern das, was unausgesprochen sozusagen bleibt, an Qual, was sich die, das ist, glaube ich, das eher Faszinierende, wonach man dann eben auch sich, oder wofür man sich dann eben dann interessiert als Leser sozusagen. Also was eben sich das Movermodel selbst antun musste in ihrem Leben oder erleiden musste, um dahin zu kommen, wo sie ist und was eben der Antagonist erleben musste. Und ich glaube, das ist auch immer so etwas. Also das sozusagen das Unbeschreibliche, also manchmal glaube ich auch, manchmal geht es mir, also deshalb, vielleicht hast du es beim Lesen eben auch gemerkt. Also ich bin ein Verfechter der kurzen Sätze. Also ich schreibe sehr, in dem Sinne anglophil, was das angeht. Also ich habe sehr, und in recht kurzen Sätzen. Und ich versuche dann immer auch Zwischenräume zu lassen. Also quasi nicht en Detail alles zu beschreiben, sondern ich lasse es erstmal so stehen, weil dann entsteht auch mehr in der Fantasie des Lesers. Also das reicht, kurz etwas zu skizzieren. Weil durch diese Skizze hat dann eben vielleicht dann der Leser, ähnlich wie bei einem Film, der schnell und hart geschnitten ist, genug Zeit oder beziehungsweise genug Möglichkeiten und von Spielräumen, sich eben Dinge auszumalen.
Das ist vielleicht noch ein Unterschied, der auch zwischen den Medien jetzt eben besteht, ne? Zwischen Literatur und Film eben. Wie beschreibt man literarisch das Nicht-Sichtbare?
Ja,
was man sich eben selbst immer zusammen imaginieren muss. Oder wie zeigt man filmisch, audiovisuell das Nicht-Sichtbare?
Ja.
Oder wie evoziert man das eben, ne?
Ja.
Und ich denke, dass man da andere literarische Stilmittel für bemühen wird, als man eben im Film dafür braucht.
Genau, also es ist, weil es ist natürlich jetzt nicht ganz so schlecht wie, also das, ich würde es dann auch natürlich trennen, es ist doch noch in Maßen literarisch dahingehend, also es ist einfach Belletristik, die ich schreibe. Und es ist ein Prosatext. Und das Drehbuch verlangt da ja auch, lässt da noch viel mehr Leerstellen sozusagen, ne, die dann eben dann erst dann in der Produktion gefüllt werden durch Storyboards, durch Konzeptzeichnungen, dann in den nächsten Schritten eventuell Modelle und dann eben zur Ausarbeitung, jetzt wenn ich jetzt vom Architektonischen her ausgehe oder eben dann durch Lesungen, erstmal, dass man überhaupt Probelesungen gibt oder Drehbuchlesungen. Und dann wird das eben dann am Set sozusagen erarbeitet und dann wird das Bild und die Leinwand sozusagen gefüllt. Und hier muss das halt eben, diese Leistung muss eben dann der Leser erzeugen.
Mhm.
Ja, also King schreibt da von, glaube ich, dass er das als Telepathie, also er meinte halt, das sei doch dann der Beleg für Telepathie ist halt eben das Lesen, weil man quasi es schafft oder wenn man gut ist, dann eben ganze Welten eben in den Köpfen. Also man kann seine Gedanken quasi in andere Köpfe pflanzen, einfach durch das Schreiben. Ja, dann würde ich fast sagen, kommen wir vielleicht zum Ende, wenn du nichts mehr hast.
Nee.
Jetzt habe ich dann doch ein bisschen über mich gesprochen, wollte es gar nicht so viel.
Aber nee, doch gerne, ich würde gerne was hören über dich.
Ja. Aber vielleicht können wir das ja auch nochmal fortsetzen, beziehungsweise den Vorschlag, den ich nochmal, ich glaube, der Martin Schlesinger hatte das mal vorgeschlagen, dass ich sogar selbst auch mal das vielleicht auch nochmal in irgendeiner Form den Studenten zur Verfügung stelle, was man da so machen kann. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Christian.
Ja, vielen Dank.
Für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht gibt es auch nochmal vielleicht einen zweiten Teil. Wir werden das nochmal ausführen. Aber für diesen Teil der Medientheke sage ich Dankeschön und dann, ja, den Hörern bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.
Vielen Dank.
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien.
Medien-Theke.